Teil 2. Lebensübergänge als Krisen oder Chancen. Die Geburt. Eintritt in die Welt der Gegensätze. Was für die Raupe das Ende der Welt, sei für den Meister ein Schmetterling, lautet eine alte Weisheit, die Richard Bach so berührend zitiert. In William Shakespeares, 1564 bis 1616, König Lear, heißt es, wir Neugeborenen weinen zu betreten die große Narrenbühne. 4.6. Wir hatten schon eingangs gesehen, wie entscheidend das Thema Geburt weit über die Frauenheilkunde hinaus in so viele Lebensbereiche reicht. Wie gesagt, im Anfang liegt alles. Jede Lebenskrise wird zur Bilanz des vergangenen Lebensabschnitts. Ist die Schwangerschaft von akzeptierenden Gefühlen geprägt und das Kind freudig erwartet, kann die Geburt ungleich leichter verlaufen. Schon die Tatsache des großen Erfolgs von Frédéric Le Boyers 1918 bis 2017 Buch Geburt ohne Gewalt ist ein Indiz dafür, wie krisenanfällig der Schritt ins Leben sein kann. Denn der französische Gynäkologe gibt, nach seinen eigenen Worten, eigentlich nur selbstverständliche Tipps zur Begrüßung neuer Erdenbürger. Lediglich in einer Gesellschaft, die sich weit vom Selbstverständlichen entfernt und die Geburt ihrer Natürlichkeit beraubt und oft in eine schulmedizinische Farce verwandelt hatte, konnte es zu solch einer Offenbarung werden. Ein Blick zurück auf die Geburtspraxis des letzten Jahrhunderts mag andeuten, wie weit wir uns verirrt hatten. Die Gynäkologie als relativ neue Disziplin der Medizin mit einem gewissen Nachholbedarf an Legitimation hat es tatsächlich geschafft, die Frauen bei der Geburt aufs Kreuz zu legen. Eine der ungünstigsten Geburtslagen, in der Schwangere kaum genügend Kraft zum Pressen entwickeln können. Vor allem aber drückt der Kopf des Kindes dabei auf den Damm statt auf die dafür vorgesehene Öffnung des Gebärmuttermunds. Der Vorteil dieser Position liegt einzig auf Seiten der Gynäkologen, denen sich dadurch ein bequemes, übersichtliches Arbeitsfeld bietet. Wie ungeschickt diese Lage ist, können auch Männer nachfühlen, bei dem Gedanken, auf dem Rücken liegend, mit in die Luft erhobenen Beinen Stuhlgang zu produzieren. Wo mangels Gegendruck nicht einmal ein so bescheidenes Würstchen hinauskommt, hat es der Kindskopf noch um einiges schwerer. Indigene Menschen wählten Haltungen wie die Hocke, um mit mehr Nachdruck und dafür ohne Dammschnitt zu gebären. Da sie Dammschnitte weder durchführen noch entsprechende Risse nähen konnten, blieb ihnen keine andere Wahl, als natürlicher und sicherer zu gebären. Wo dagegen Gynäkologen Dammschnitte beherrschen, wird zum Teil bis heute die Gelegenheit genutzt. Sudanesische traditionelle Seilhebammen lassen noch heute ihr Seil von der Decke, das die Gebärende ergreifen kann, während sie in der Hocke gestützt wird. Auf Borneo sitzen Frauen zur Geburt auf vorgewärmten Holzschüsseln. Auf den Osterinseln stehen sie mit gespreizten Beinen und lehnen sich an Geburtshelferinnen. Mixteca-Frauen in Mexiko knien mit gespreizten Beinen auf dafür gewebten Strohmatten. In modernen Zeiten ist allerdings zu bedenken, dass nicht wenige Frauen von sich aus die Rückenlage wünschen, weil sie schlecht vorbereitet, oft rasch zu erschöpft sind. Dann sind natürlich Helferinnen notwendig und in ihrer Geschicklichkeit gefordert. Mit dem Kopf durch die Wand. Wenn auch menschlich verständlich, ist es doch symbolisch und konkret problematisch, schon zu Beginn auf die falsche Stelle zu zielen. In mütterlicher Rückenlage geborene Kinder müssen notgedrungen mit dem Kopf durch die Wand, beziehungsweise den Damm. So fließt schon deutlich mehr Blut als nötig, was keine ideale Begrüßung ist. Erschwerend kommt hinzu, wie sehr moderne Kinder vor allem mit viel zu viel Tierprotein wie Milchprodukten entsprechend überernährt und folglich zu schwer sind. Das solcher Art viel zu lange gegen die Wand des Dammes gedrückte Kind wird schließlich durch eine blutende Wunde aus Scheide und geschnittenem bzw. gerissenem Damm gequält. Damit die Mediziner dabei gut sehen können, strahlten früher OP-Scheinwerfer auf den Damm und blendeten das Neugeborene zur Begrüßung mit hellstem Licht. Nach 10 Monaten Dunkelheit ist das ein schmerzhafter Schockempfang, in einer kalten Welt mit einer Temperaturdifferenz zwischen Mutterleib und Kreissaal von annähernd 15 Grad. Der überfallartige Wechsel von ruhiger Atmosphäre der Verbundenheit im Mutterleib zur hektischen Geschäftigkeit moderner Kreißsäle kam hinzu. Nach der Begrüßungstortur mittels Licht, Kälte und Hektik wurden Kinder viel zu früh abgenabelt und erlebten das Durchtrennen der noch pulsierenden Nabelschnur äußerst schmerzhaft. Mediziner behaupteten, das sei mangels Nerven in der Nabelschnur unmöglich. In der Schattentherapie erlebten es aber sehr viele ehemalige Kinder sehr deutlich. Beim Neugeborenen führte es immer zu Erstickungsanfällen mit brennendem Schmerz. Mit der voreiligen Durchtrennung der noch pulsierenden Nabelschnur wurden Geburtshelfer zu Behinderern, die Neugeborenen eine Portion Blut entzogen, die sie gut hätten gebrauchen können. Der plötzliche Energiemangel führt zu explosionsartigem, wie heißes Brennen empfundenem Aufblähen der Lungenflügel. Auf dieses Trauma des ersten Atemzugs mit Schmerz, Engegefühl und Erstickungsangst gehen viele Atmungsfehler zurück. Was so wehtat, wiederholt das Baby nicht und atmet nie mehr so tief und voll ein. Neugeborene, die unter dieser Tortur noch nicht zu brüllen begannen, wurden früher an den Füßen hochgehalten und auf den nackten Po geklopft, bis sie brüllten und mehr Punkte im APGAR-Schema bekamen. Dieses Akronym steht für den ersten Gesundheitscheck des Babys und bedeutet Atmung, Puls, Grundtonus, Aussehen und Reflexe. Die Höchstpunktzahl bei diesem wissenschaftlichen Willkommensritual ist geradezu ein archetypisches Symbol der Hochleistungsgesellschaft. Hier bestätigt sich, wie sehr im Anfang bereits alles liegt. Es wird kaum der letzte Leistungstest sein, sondern der Start zu einem lebenslangen Rattenrennen um Punkte. In Rotina ist dieser lebenslange Kampf bzw. Albtraum für Plus- und Gegen-Minuspunkte schon brutale soziale Wirklichkeit. Denn angesichts dieser Begrüßung, meist brüllenden Kindern, wurden früher noch die Augen mit scharfer Silbernitratlösung verätzt, inzwischen mit milderen Antibiotikatropfen. Das diente einer etwaigen Infektion der Augen mit Tripper-Erregern. Heute ist die Zahl an gonorrhoe-infizierter Mutter längst zu vernachlässigen und wäre mit einem einfachen Bluttest klärbar. Geburten sind Übergänge, die einen Durchbruch erfordern und dazu Aggression zur Überwindung der Enge benötigen. Urprinzipiell ist es kein sanftes Geschehen, ließe sich aber so viel einfühlsamer begleiten und vorbereiten. Das würde den Krafteinsatz der Mutter sogar erleichtern. Auch aus Sicht der Neugeborenen ist eine Geburt alles andere als sanft. Le Boyer sprach von der Geburt ohne Gewalt. Der Moment der Befreiung ist letztlich eine überwältigende Erleichterung und manchmal ein unbeschreibliches Triumphgefühl. Breast is best. Als wäre alles Erwähnte nicht genug, zeigte man lange Zeit der erschöpften Mutter das Neugeborene früher nur kurz, um es dann in den Säuglingssaal zu verbringen, wo die Neuankömmlinge brüllten, was das Zeug hielt, während die meisten Mütter Sehnsucht nach ihnen empfanden. Den Gynäkologen galt solches Schreien als lungenkräftigend und Zeichen gesunder Vitalität. Stillen dagegen war ihnen die längste Zeit verdächtig und wurde vielfach ausgeredet. Die angeführten Rationalisierungen erwiesen sich als völlig falsch. Heute kommt aus den USA zurück, Breast is best. Obwohl Muttermilch weiterhin hochgradig mit Schadstoffen belastet bleibt. Dass es für Stoffe wie DDT in Muttermilch überhaupt zulässige Grenzwerte gibt, ist an sich schon ein schlimmes, einzig dem Lobbyismus der Produzenten geschuldetes Zeichen. Dass die Werte so hoch sind, dass Muttermilch nach deutschem Recht als Sondermüll zu gelten hat, ist ein Skandal. Daraus zu schließen, adaptierter Muttermilchersatz sei besser, ist ein typischer, längst aufgeklärter schulmedizinischer Denkfehler. Die scheußliche Verseuchungssituation wiegt immer noch viel geringer als der Gewinn an seelischer Geborgenheit und der Einfluss von Liebe, den das Kind beim Stillen erlebt. Wie der Name Stillen besagt, bewältigen Mütter damit auch seelische Not und nicht nur Hunger. Babys werden still und zufrieden. dass Schreien im Allgemeinen ein Zeichen von Not und Bedrängnis und nicht Training ist, wird jeder halbwegs empfindsame Mensch nachfühlen. Schulmedizinische Gynäkologen konnten es offenbar jahrzehntelang nicht. Die frühe Trennung von der Mutter, für die Schulmediziner ebenfalls gelehrte Argumente zusammentrugen, wurde mittlerweile mit US-amerikanischer Forschungshilfe überwunden. Diese Untersuchungen fanden es für Mutter und Kind tatsächlich gesünder, zusammenzubleiben. Vieles hat sich in Sachen Geburtshilfe tatsächlich verbessert. Verbunden mit den beiden großen französischen Gynäkologen Frédéric Le Boyer und Michel Audon. Die patriarchale Schulmedizin hat in der Geschichte erstaunlichen Schwachsinn an Frauen und Kindern, den beiden Repräsentanten des weiblichen Mondprinzips, ausgelassen. Neugeborenen wurde sehr konkret der Kopf zurechtgesetzt, das heißt mit massiver Gewalt verbogen und neu geformt, oder das Zungenbändchen unter der Zunge gleich zur Begrüßung durchtrennt, damit sie sprechen lernten. Es braucht schon eine gute Durchblutung, die zum Glück im Mundbereich von Natur aus gegeben ist, um derlei zu kompensieren. Das Leben als Kette von Geburten. Aber gerade aus dem alten Elend lässt sich lernen, insbesondere weil das Leben eine Kette von Geburten ist, die wir uns nicht ständig erschweren lassen müssen. Jeder Schritt in Neuland ist eine Neugeburt und könnte mit frischem Mut und klarem Verstand zur Chance werden. Vor allem, wenn wir uns an der idealen Geburt orientieren und selbst zur Geburtshelferin oder zum Geburtshelfer in eigener Sache werden. Die ideale Geburt könnte uns diesbezüglich so viel beibringen. Optimal wäre natürlich, wenn uns unsere Mutter seelisch darauf einstellte, wie es meist bei indigenen Völkern der Fall ist. Dann können wir dem natürlichen Trend ohne Widerstand folgen, wie ihn Mutter Natur und ihre Gebärmutter vorgeben. Alles läuft dann auf den Kopfsprung ins Leben als beste Lösung hinaus, statt sich mit Po oder Füßen voran ins Leben und auf die nächste Ebene zu schmuggeln. Mutig Kopf voran ist besser und letztlich auch sicherer, als sich mit dem unteren Rücken voran ins Leben zu drücken. Das ist eher etwas für Drückeberger. Denn dann kommt das dicke Ende, die Hauptsache, später nach, und führt nicht selten zu Energiemangelproblemen, und dann wird es richtig eng. Das Leben konfrontieren, ihm die Stirn bieten, das ist immer der beste Weg, der Offenheit signalisiert, Mut zeigt und die Tugend der Tapferkeit gerade heraus verkörpert. So kommen wir am besten voran, müssen uns dafür aber im Mutterleib erst umdrehen und auf den Kopfsprung vorbereiten. Das ist weder angenehm noch bequem. Denn dafür muss sich unser Kopf in die Enge des kleinen Beckens unserer Mutter drücken lassen. Wehe für Wehenwelle, Stoß für Stoß, müssen wir uns der schmerzenden Entwicklung im Idealfall hingeben und ohne Widerstand zu leisten, der Lebensrichtung folgen. Wer dieser Richtung den Rücken bietet oder sich gar querlegt, wird im wahrsten Sinne des Wortes zum Quertreiber und gefährdet das eigene wie das Leben seiner Mutter. Go with the flow, wie die Jungen sagen, ist das optimale Motto für jede Entwicklung und Geburt. Das ideale Nachgeburtsritual hat sich schon durchgesetzt oder ist doch stark im Kommen. Das Baby kommt gleich nach der Befreiung auf Mutters Bauch bei noch auspulsierender Nabelschnur. Während es ihre gewohnte Wärme nun von außen weiter genießen kann, bekommt es noch einen großen Schluck Lebensenergie. Und beide, Mutter und Kind, gewinnen Zeit, sich der neuen Ebene, dem Luftreich, anzupassen und können den eigenen Lungenflügeln noch etwas Zeit zur Entfaltung lassen. Anschließend entwickelte man ein völlig neues Verfahren und nannte es Rooming In. Es ist das Uralte von Mutter Natur. In Privatkliniken zuerst als Sensation eingeführt, setzte es sich rasch durch. Im Rückblick eigentlich ganz einfach. Man braucht nur lange genug am Unfug festzuhalten, dann lässt sich die Rückkehr zum Natürlichen als medizinische Großleistung feiern und entsprechend verkaufen. Ein erfahrener Gynäkologe bezeichnete denn auch Rooming In sehr schlicht und treffend als längst überfälliges Ende jahrzehntelanger Schikanen. Dem Geburtsprozess seinen natürlichen Lauf lassen. Was viele Mütter fühlten, sogenannte Primitive, schon immer ahnten, was Hebammen abseits der Schulmedizin intuitiv erlaubten, durfte nicht besser sein als von studierten Medizinern wissenschaftlich abgesichertes, seelenloses Wissen. Rooming in und Breast is best wurden lange mit seelenloser, aber wissenschaftlicher Unvernunft bekämpft. So selbstverständlich heute Hygiene im Gebärzimmer ist, so überfällig ist längst auch Bewusstheit gegenüber den seelischen Bedürfnissen von Mutter und Kind. Auch im übertragenen Sinn braucht jeder Neuanfang eine saubere Basis und Bewusstheit gegenüber den seelischen Bedürfnissen der Beteiligten, ohne dabei die Fähigkeiten moderner Geburtshilfe aus dem Auge zu verlieren. Ideal wäre, sowohl einer erfahrenen Hebamme vertrauen zu können, als auch einer entsprechenden Gynäkologin, die es nicht nötig hat, ihre und die vielen Fähigkeiten moderner Medizin dauernd unter Beweis zu stellen. Kinder gebären ist doch weniger krank als natürlich, etwas sehr Körperliches, aber ebenso Seelisches. Tatsächlich gibt es inzwischen auch in Kliniken Geburtszimmer, die von der Atmosphäre mehr Geborgenheit und Annehmlichkeiten bieten als alte, laute Kreissäle. Bei dezentem Licht, entspannender Musik und relativ kinderfreundlicher Raumtemperatur wird selbstverständlich auf hormonelle Geburtseinleitung mittels Wehenmittel verzichtet. Man wartet, bis sich das Geschehen im ihm eigenen natürlichen Rhythmus entwickelt. Es erleichtert die Geburt ungemein, die Gewebe sich in natürlicher Zeit vorbereiten und dadurch weicher und nachgiebiger werden zu lassen. Meist wird auch die Geburtshaltung mittlerweile zur freien Wahl gestellt. In manchen Kliniken sind wieder Geburtsstühle in Betrieb und zunehmend werden Unterwassergeburten ermöglicht, wie sie Michel Audin Delfinen abgeschaut hat. Manch moderne Mütter haben sich selbst und vor allem ihr Ungeborenes so gut auf die Geburt vorbereitet, dass sie gar keiner Entbindung mehr bedürfen, sondern dem Geburtsprozess einfach seinen natürlichen, freien Lauf lassen können und mit ihrer Energie und Kraft alles Notwendige beisteuern. Ausdrücke wie das Fest der Geburt, für das letzte Jahrhundert fast ein Hohn, erscheinen plötzlich angemessen. Von Schwangeren zu sagen, sie seien guter Hoffnung, ergibt wieder Sinn. Die bergende Höhle des Mutterleibs zu verlassen, ist ein so entscheidender Schritt im Leben, wie es wohl der Schritt aus den bergenden Höhlen der Mutter Erde für die frühe Menschheit war. Ihn mit einfühlsamer Bewusstheit zu fördern und zu feiern, ist naheliegend. Immerhin war es ein Entwicklungssprung wie der vom Fruchtwasser zum Luftwesen, vom Vierfüßler zum Aufrechten oder eben vom Höhlen zum modernen Menschen. Stellen wir uns vor, diese Optimierung der Geburt in der Medizin durch Verbindung von Mutter Natur und Seele mit den Möglichkeiten der Hightech-Medizin auf andere erste Schritte im Leben zu übertragen. Wie viel wäre gewonnen, würden wir die Selbstheilungskräfte von Mutter Natur wieder in die Medizin integrieren? Wie viel könnten beide Seiten voneinander haben? Neuerungen grundsätzlich abzulehnen oder alles Neue unzureichend geprüft hochzujubeln, sind fatale Extreme. Der Volksmund weiß schon lange, zu wenig und zu viel ist der Narrenziel. Und es ist noch so viel mehr aus dem Geburtsvorgang und seiner Vorbereitung zu lernen. Die alten Atemübungen brachten im Stress der Geburt oft wenig, nicht selten eher das Gefühl des Versagens für die Mutter. Inzwischen nehmen viele Mütter das selbst in die Hand, klären mit geeigneten Methoden wie verbundenem Atem oder Schattentherapie ihr eigenes Geburtstrauma. Damit sind sie sicher, ihre eigene entsprechende Traumatisierung nicht mit der anstehenden Geburt ihres Kindes zu vermischen und verwirklichen ganz nebenbei die beste denkbare Geburtsvorbereitung. Mit der rechtzeitig und am besten schon vor Beginn der Schwangerschaft begonnenen Methode des verbundenen Atems ist es möglich, mit voller Kraft und Energie atmend, dem Kind das Leben bei bester Sauerstoffversorgung zu schenken. Die Methode erhöht die Kraft bei den Presswehen enorm. Schafft es die Mutter, in Verbindung zu ihrer eigenen Kraft zu halten und die Geburt, am besten in der Hocke, bewusst durchzustehen, kann der Geburtsakt einem orgiastischen Geschehen ähneln. Geburtshelferinnen haben dabei zwar ein schwerer einsehbares Arbeitsfeld, dafür aber weniger Arbeit durch geringere Komplikationen. Sich die Kraft und das Bad im Energieüberfluss beim verbundenen Atem immer wieder zu gönnen, ist auch ein ideales Vorbereitungsritual für andere erste Schritte auf neue Ebenen und kann dem ganzen Leben ekstatische Energie schenken. Der Kontakt zu inneren Persönlichkeitsanteilen. Die in indigenen Kulturen übliche Geburtsvorbereitung des Ungeborenen mittels seelischen Kontakts über die innere Stimme leistet unschätzbare Dienste. Mütter indigener Herkunft sind dabei ungleich weiter als wir. Sie können sich Quer- und Steißlagen bei der Geburt auch gar nicht leisten. Eine optimistische und vorwärtsgewandte, offensive Einstellung ist sowohl bei der Mutter als auch beim Kind entscheidend. Auch hier ist es wie beim verbundenen Atem von großem Vorteil, wenn die Mutter rechtzeitig, das heißt möglichst vor der Schwangerschaft, Kontakt zu ihrer inneren Stimme gefunden hat, etwa durch Üben mit geführten Meditationen. Aber auch zu Schwangerschaftsbeginn ist noch Zeit, sich in die eigene Seelenbilderwelt einzufühlen und Kontakt zum Kind herzustellen. Natürlich ist es wundervoll, wenn die Mutter schon vorher auch Kontakt zu ihrem eigenen inneren Kind im seelischen Sinn gefunden hat. Selbstverständlich ist auch in anderen Lebensbereichen neben der Geburt Kontakt zur inneren Stimme, der des inneren Arztes, der inneren Heilerin oder des Gewissens, von unschätzbarem Wert. Jeder Neustart wird besser gelingen, wenn Innen- und Außenwelt in Harmonie miteinander schwingen. Gut vorbereitete und eingestellte Ungeborene lassen sich natürlich besser in Empfang nehmen. Tatsächlich müssen Kinder schon vorher bei der Empfängnis empfangen werden, was heute gar nicht mehr so leicht ist. Bei der Geburt sind sie wieder zu empfangen und auf- und anzunehmen. Insofern ist auch die Empfängnis ein archetypisches Muster wie die Geburt. Die Extreme lassen hier keinen Zweifel an der Wichtigkeit der seelischen Einstimmung und Einstellung. Ein ersehntes Wunschkind, in Liebe gezeugt und empfangen und während 10 Schwangerschaftsmonden mit Liebe genährt, wird natürlich und selbstverständlich auch bei seiner Geburt liebevoll erwartet und empfangen. Im anderen Extrem wird ein bei einer Vergewaltigung unfreiwillig empfangenes, also aufgezwungenes Kind in der Schwangerschaft wohl kaum mit viel Liebe bedacht. Seine Mutter wider Willen wird seine Existenz wohl so lange wie möglich verdrängen und es nur entsprechend widerwillig zur Welt bringen. Heute würde sie es, außer unter extrem katholischen Bedingungen, sehr wahrscheinlich abtreiben.